Weltspiegel Thema.
Das Miteinander von Mensch und Tier, darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast. Wir sprechen über hungrige Kängurus, merkwürdige Riesenvögel, die nicht fliegen, aber sehr viel fressen. Wir sprechen über den Wolf und über den größten und dicksten von allen, den afrikanischen Elefanten, der sogar eine Wahl entscheiden könnte in Botswana. Einmal im Jahr fängt das Outback an zu blühen in wunderschönen Farben, wenn Regen fällt und die wilden Blumen langsam aus der trockenen Erde hervorkriechen. Ich habe das mal erlebt in Western Australia, da haben wir Aborigines besucht und ein Bild ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ein kleines Mädchen in einem etwas schmuddeligen Kleid mittendrin in diesem Blumenmeer und auf dem Arm, wie zum Schmusen, hatte sie ein kleines Känguru, ein Kängurubaby. Und das war ein wunderschöner Anblick. Anderswo in Australien geht man deutlich ruppiger mit den Tieren um, mit den Kängurus. Jeder, der schon mal durchs Outback gefahren ist, wird die vielen toten Kängurus am Straßenrand gesehen haben. Es gibt einfach ziemlich viele von den Tieren. Über 40 Millionen. So viele, dass die Australier ihr Wappentier massenhaft zum Abschuss freigeben.
Rob hat die Lizenz zum Töten.
Stay still.
Kängurujagd in New South Wales.
Sandra Razzo, unsere Korrespondentin in Singapur, hat diese Stimmung eingefangen. Du hast gerade in Australien für uns gedreht, in New South Wales. Warum machen die Tiere den Australiern so viele Probleme?
Na, vor allem Schaf- und Rinderfarmer beklagen sich darüber, dass die Kängurus so viel Gras fressen. Im Moment herrscht in weiten Teilen Australiens eine große Trockenheit. Das heißt, die Bauern haben Mühe, ihre Tiere überhaupt irgendwie satt zu bekommen. Und wenn sie dann mit viel Mühe ihre Weiden bewässern, dann zieht das natürlich auch die Kängurus an. Aber man muss dazu sagen, auch viele Wissenschaftler sagen, wir haben in Australien mehr Kängurus, als für die Vielfalt von Flora und Fauna gut ist. Also auf gut Deutsch, die Kängurus zerhüpfen auch den Lebensraum anderer kleinerer Tiere und das ist ein Problem, sagen viele.
Wir hören mal rein in dein Stück.
Der Tod kommt im Schutz der Dunkelheit. Professionelle Jäger haben bei manchen Australiern einen schlechten Ruf, weil sie das Nationalsymbol abschießen. Dabei mache er nur seinen Job, sagt Rob. Mit der Genehmigung der Regierung. Die wichtigste Regel, keine Kängurumütter und jeder Schuss muss sitzen. Wir achten auf einen schnellen Tod. Der Schuss muss das Gehirn treffen oder eine Stelle irgendwo hier zwischen Nacken und Kopf. Man muss die Arterie oder die Nerven, die zur Wirbelsäule führen, trennen.
The nerve in the spine.
Wenn Farmer die Kängurus auf ihren Weiden loswerden wollen, rufen sie Rob an. Im Moment ist er in vielen Nächten unterwegs. 2018 töteten Jäger insgesamt mehr als 1,5 Millionen Tiere. Sie landen oft auf dem Schlachthof und dort werden daraus Tierfutter, Leder oder Steaks. Wenn keine Abnehmer da sind, verrotten die Kadaver aber auch einfach auf den Feldern.
Australien ist ja ein riesiges Land, da gibt es doch genug Platz für Menschen und Tiere, würde ich denken. Haben die Australier verpennt, rechtzeitig den Bestand zu kontrollieren?
Na, die Farmer geben zu, dass sie natürlich selbst auch zu dem Problem beigetragen haben. Früher hat sich da vieles ganz natürlich geregelt. Bei einer großen Trockenheit sind die Kängurus dann eben einfach verdurstet oder verhungert. Aber heute haben die Bauern auf ihren Ländereien überall Tränken stehen, wo sich eben auch die Wildtiere bedienen können. Früher haben zudem Aborigines auch die Kängurus gejagt und damit den Bestand kontrolliert und unter Kontrolle gehalten. Und es gab Raubtiere wie die Dingos, die Kängurus gerissen haben. Aber da die Dingos eben auch Schafe reißen, hat man auch auf sie Jagd gemacht und sogar einen Zaun durch Australien gebaut, damit die Dingos nicht zu den Schaf- und Rinderfarmen in den Süden rüberlaufen können. Aber das hat eben neue Probleme geschaffen.
Ich frage mich, bei den Kängurus gibt es eigentlich Regeln für das Abschießen der Tiere?
Offiziell nicht. Also ein Känguru abzuschießen ist illegal. Das darf man nur mit offizieller Genehmigung. Das können die Farmer, die Bauern dann selbst machen. Oder sie können eben offiziell einen Jäger beauftragen, der eine Lizenz hat. Es dürfen zum großen Teil auch nur Männchen abgeschossen werden, also keine Kängurumütter. Und die Tiere müssen durch Kopfschuss getötet werden, damit sie nicht unnötig leiden. Aber viele Umweltschützer, die stellen die berechtigte Frage, wie wird das eigentlich kontrolliert? Wird das wirklich genug kontrolliert? Denn es gibt ja viele weite Farmen in Australien und man hat den Eindruck, an manchen Orten wird da auch nicht so ganz genau hingeschaut.
Also Kängurus sind ja eigentlich süße Tiere. Große Augen, das Baby im Beutel. Ich kann mir vorstellen, die Tierschützer von Brisbane bis Adelaide, die gehen auf die Barrikaden, wenn Kängurus geschossen werden, oder?
Absolut. Also die Kängurus sind das Wappentier Australiens, ganz klar. Und man macht sich in Australien nicht unbedingt beliebt, wenn man öffentlich darüber redet, dass man Kängurus abschießen will. Und die Umweltschützer, die stellen auch immer wieder die Frage, ob es überhaupt berechtigt ist zu sagen, dass es zu viele Kängurus gibt. Sie sagen zum Beispiel, normalerweise stellen Kängurus ihre Reproduktion ein, wenn zum Beispiel nicht genügend Nahrung vorhanden ist. Also die stellen ganz offiziell in Frage, ob das so stimmt, ob es wirklich Millionen von Kängurus zu viel sind, die da durch Australien hüpfen.
Die Tiere zu schießen, ist das eigentlich eine Lösung, die auch langfristig wirkt?
Auch darüber wird heftig gestritten. Wenn wir mal das Jahr 2017 nehmen, da hat die Regierung die Zahl der Kängurus auf 46 Millionen geschätzt. Zum Teil werden die auch offiziell gezählt. Also da sind Flugzeuge, die durchs Outback fliegen und dann wird da jeden Sommer einmal durchgezählt. Offiziell hat man dann 2017 gesagt, dass man bis zu sieben Millionen Tiere offiziell zum Abschuss freigeben könnte. Getötet wurden am Ende aber nur knapp 1,6 Millionen. Und das liegt auch daran, dass man gar nicht so viel Verwendung für die Kängurus hat. Die werden ja zu Leder und Futtermittel verarbeitet. Aber Kängurufleisch ist im Supermarkt immer noch ein Nischenprodukt. Und das, obwohl viele Ökologen sagen, dass es viel nachhaltiger sei, Kängurufleisch zu essen als zum Beispiel Rindfleisch.
Mögen die kein Kängurufleisch oder warum ist Känguru ein Nischenprodukt?
Das liegt natürlich auch daran, dass ganze Generationen von Australiern mit einem putzigen kleinen Känguru namens Skippy aufgewachsen sind. Das war eine Fernsehserie, die erstmals Ende der 60er auftauchte und auch in hunderte Länder weltweit verkauft worden ist. Auch in der ARD ist es, glaube ich, mal gelaufen. Skippy war mal Ranger, mal Buschpilot und er ist immer noch der Held in ganz vielen Kinderbüchern heute. Von daher, Skippy als Steak auf dem Teller liegen zu haben, das geht vielen Australiern dann doch etwas zu weit.
Es gab ja vor ein paar Jahren in Australien eine ähnliche Diskussion. Damals ging es darum, Haie zu töten, die auf der Suche nach Futter immer öfter, immer näher an die Küste kamen und den Surfern auch zu nahe. Jetzt sind es die Kängurus. Ich habe den Eindruck, die Australier gehen nicht besonders zimperlich mit ihren Tieren um. Woran liegt das?
Da lohnt ein Blick auf die Kolonialgeschichte. Das ist eine Haltung, die geht schon auf die Besiedlung durch die Europäer zurück, würde ich sagen. Die waren ja zunächst erstmal gekommen, um das Land für sich nutzbar zu machen und das ohne Rücksicht auf Verluste, ob das nun die Flora, Fauna oder die Ureinwohner betraf, die dort lebten. Und diese Haltung hat sich erst in den letzten Jahrzehnten so nach und nach etwas geändert. Es gibt dort auch eine Umweltbewegung, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Aber man muss auch sagen, Australien ist einer der größten Exporteure von Rindfleisch. Insofern hat das Wort der mächtigen Pharma-Lobby natürlich ein sehr, sehr großes Gewicht.
Wenn jetzt durchgeladen wird, was passiert eigentlich mit den ganzen toten Kängurus?
Na, zum großen Teil versucht man das eben zu nutzen für Futtermittel, für die Produktion von Leder. Aber das Problem ist eben auch, dass in der ganzen Welt Tierschützer Kampagnen fahren gegen die Nutzung von Kängurufleisch oder Känguruleder. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass in Supermärkten in Großbritannien oder auch in Kalifornien Kängurufleisch gar nicht mehr verkauft werden darf. Auch eine deutsche Discounterkette hat den Verkauf von Kängurufleisch eingestellt. Also das Problem ist, dass man gar nicht weiß, wohin mit den ganzen toten Kängurus.
Vielen Dank, Sandra Razzo. Eins interessiert mich noch. Australische Farmer, das sind gastfreundliche Menschen. Die haben euch bestimmt zum Essen eingeladen. Wie hat es dir geschmeckt, Kängurufleisch?
Ja, wir sind auch eingeladen worden dort von einem Farmer, der mit einem Aboriginal Küchenchef zusammenarbeitet und es promoten will, dass die Australier eben mehr Kängurufleisch essen. Und das wurde dann ganz traditionell zubereitet in einem Ofen 24 Stunden lang so Steinplatten ganz, ganz doll erhitzt. Und auf diesen wurde dann das Kängurusteak serviert. Ich muss sagen, das war ziemlich lecker, hat geschmeckt so ein bisschen wie eine Mischung aus Rindfleisch und Hähnchenfleisch. Man darf nur eins nicht machen, zu lange nachdenken über Skippy.
Exotische Tiere in freier Wildbahn, die haben wir auch vor der eigenen Haustür, die Nandus zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind straußenartige Riesenvögel, die eigentlich in Südamerika leben. Vor 20 Jahren sind ein paar dieser Tiere aus ihrem Gehege ausgebrochen und haben sich seitdem total vermehrt.
Weltspiegel, der andere Blick.
Zwischendurch waren es mal über 500 Tiere, vielleicht werden es bald 1000 sein. Eckart Fuhr, er ist Journalist, selbst Jäger und Mitglied im Ökologischen Jagdverband. Wenn Sie von den Nandus in Mecklenburg-Vorpommern hören, die dürfen ja nicht geschossen werden. Wäre das nicht ein Fall für ein anderes Tier, mit dem Sie sich viel beschäftigt haben, nämlich mit dem Wolf? Fehlt hier sozusagen ein natürliches Regulativ, der Wolf?
Sicher, Sie haben recht, es fehlt ein natürliches Regulativ. Und der Wolf könnte, wenn ihm Nandus denn schmecken, ein solches Regulativ sein oder mithelfen, diese Nandu-Population zu regulieren. Sie wird ja auch durch Menschen gemanagt, also über die Gelege. Das scheint jedenfalls nicht den durchschlagenden Erfolg zu haben, den man sich erwartet. Für mich, der das ein bisschen aus der Distanz betrachtet, hat das auch eine ja, fast komische Facette, dieses Thema Nandus, weil es doch wirklich so exotische Vögel sind, die sich nun in Mecklenburg ausbreiten. Man steht da ein bisschen fassungslos vor diesem Phänomen. Aber es bringt uns ja nicht um. Also sagen wir mal so, es ist nicht eine wirkliche ökologische Katastrophe.
Bis in die 90er Jahre hinein kannte man den Wolf in Deutschland eigentlich nur noch aus Märchenbüchern. Sie haben die Tiere viele Jahre lang in Deutschland erforscht. Was interessiert Sie eigentlich so sehr am Wolf?
Zunächst einmal natürlich, dass er zurückkommt, freiwillig, ohne dass er irgendwie ausgesetzt worden ist. Und da interessieren mich die Gründe. Weswegen kommt der Wolf zurück? Ist er sozusagen ein Bote aus einer alten Zeit, der aus der Zeit gefallen ist, der sich hier irgendwo geirrt hat, gewissermaßen in der Epoche? Oder kommt er aus guten Gründen zurück? Und ich glaube, er kommt aus guten Gründen zurück. Einmal, wir lassen ihn, das heißt, er steht unter Schutz und das wird auch weitgehend akzeptiert. In den Gesellschaften Europas haben sich also in den letzten 40, 50 Jahren fundamentale Veränderungen vollzogen, was das Naturbild, das Verhältnis zur Natur und das Verhältnis zu Tieren angeht. Und der zweite Grund ist, die Wölfe kommen hierher, weil sich die Landschaft, die Lebensbedingungen für sie im Vergleich zu den Zeiten der Ausrottung vor 200 Jahren etwa dramatisch zu ihren Gunsten verändert haben.
Viele Menschen auf dem Land machen sich Sorgen um ihre Tiere, um Kälber, Schafe, Fohlen. Ist Deutschland nicht eigentlich viel zu dicht besiedelt für so ein Tier wie den Wolf?
Man muss sich ja mal klar machen, dass der Wolf, sofern er die Menschen beschäftigt hat, immer ein Wolf gewesen ist, der ganz in der Nähe der Menschen gewesen ist. Das fing in Urzeiten an, als sich Wölfe und Menschen aneinander angenähert haben, woraus dann vor etwa 35.000, 40.000 Jahren der Hund wurde. Es waren immer Wölfe, die Menschen beobachtet haben und Menschen, die Wölfe beobachtet haben. Es ging immer um Nähe und es ging nie darum, dass der Wolf ganz, ganz weit weg ist, wo keine Menschenseele zu Hause ist, sondern dass der Wolf und der Mensch dieselben Beutetiere jagen, dieselben Lebensräume besetzen und sehr, sehr ähnlich sind in ihrer sozialen Organisation, in ihren Jagdstrategien und in ihrer Kommunikation. Es gibt kein Tier, zu dem Menschen über Jahrzehntausende eine so enge Beziehung aufgebaut haben wie zum Wolf.
Wir haben uns im Netz umgehört. Was interessiert Sie am Thema Wolf? Es gab so viele Kommentare, wie ich sie eigentlich noch nie erlebt habe beim Weltspiegel-Podcast. Wenn Mensch und Wolf so enge Gefährten sind, wie Sie sagen, warum polarisiert der Wolf so sehr?
Ich glaube, dass die Polarisierung des Wolfes über den Wolf in der Gesellschaft auch damit zusammenhängt, dass seine Rückkehr so sehr irritiert und dass man nicht weiß, wie man das einzuordnen hat. Also es ist nicht so sehr jetzt die reale Gefahr, die vom Wölfen ausgeht oder reale Interessenkonflikte, die gibt es auch, aber die betreffen nur wenige Menschen eigentlich, sondern es ist so eine grundlegende Irritation.
Ich lese Ihnen mal ein paar Kommentare vor. Cornelia Wiegand schreibt, ich kann dieses Gelaber von hauptsächlich Großstadtbewohnern über diese lieben Tiere nicht mehr ertragen. Die Wölfe sind in absehbarer Zukunft eine Gefahr, nicht nur für die Weidetiere, auch für die auf dem Land lebenden Menschen. Und Ian McRalphie, die grundsätzliche Frage lautet doch, wie viele Wölfe verträgt Deutschland auf seinem Territorium, ohne dass diese Raubtiere dauerhaft und ständig eine Gefahr für Nutzvieh auf der Weide, Haustiere und vielleicht sogar später für Menschen sind. hervor. Können Sie diesen Sorgen etwas abgewinnen?
Naja, ich kann die Sorgen schon nachvollziehen, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, es gibt bestimmte Formeln, bestimmte Klischees, die in der Wolfsdiskussion in den sozialen Medien angewendet werden, die sich auch von selber einfach reproduzieren. Also die Vorstellung, es werden immer mehr Wölfe und das wird immer gefährlich, das ist so eine Vorstellung, die gerne vorgebracht wird, mit der gerne operiert wird. Die ist aber nicht, entspricht nicht der Realität. Die Zahl der Wölfe wächst nicht in den Himmel. Die Wölfe stapeln sich nicht übereinander, sondern sie werden irgendwann alle die Territorien, die tauglich sind, besetzt haben. Das heißt aber dann nicht, dass wir hier Hunderttausende von Wölfen in Deutschland haben, sondern vielleicht 2.000 oder 3.000. Also das werden keine riesigen Zahlen werden. Und wenn es eine Gefahr für Weidetiere zum Beispiel gibt, natürlich gibt es die, vor allen Dingen für Weidetiere, die nicht ordentlich geschützt werden, dann hängt die nicht von der Zahl der Wölfe ab. Das Ausmaß der Gefahr hängt nicht von der Zahl der Wölfe ab, sondern immer nur von bestimmten Verhältnissen, bestimmten Wölfen und wie bestimmte Menschen mit ihren Nutztieren umgehen.
Noch zwei andere Kommentare. Beate Radke schreibt, der Wolf ist die Gesundheitspolizei unserer Wälder. Er reißt vorwiegend schwache und kranke Tiere und hält die Natur intakt. Und René Stolte findet, man sollte Wölfe schützen. Wer es erlaubt, dass man mit über 130 km/h über die Autobahn brettert, aber Wölfe für gefährlich hält, sollte nochmal überlegen, ob er Risiken richtig einschätzen kann. Ich frage mich, warum wird der Wolf in Deutschland eigentlich so emotional diskutiert?
Der Wolf ist ein Gefäß, in das ganz andere gesellschaftliche und politische Dinge eingefüllt werden. Also er steht für andere Konflikte und wird auch instrumentalisiert, um andere Konflikte auszutragen. Und zum Beispiel das ist ja tatsächlich gesellschafts- und kulturpolitisch und wirtschaftspolitisch schwierige Thema, wie gestaltet sich das Verhältnis von Stadt-Land in Zukunft? Wie kann man verhindern, dass ganze Regionen ausbluten sozusagen? Dieses Thema wird mit dem Wolf gewissermaßen polemisch aufgeladen und die Konflikte darum werden mit dem Wolf ausgetragen. Also der Wolf ist nicht für all das verantwortlich, für das er steht, und er ist nicht für die Kontexte verantwortlich, in die er gestellt wird politisch.
Vielen Dank, Eckart Fuhr, als Journalist und als Jäger dem Wolf in Deutschland auf der Spur. Vielen Dank. Der richtige Umgang mit Tieren kann ganz schnell auch eine politische Frage werden. Das sieht man beim Wolf, aber auch anderswo. Dieser Tage wird in Botswana gewählt. Elefanten dürfen nicht in die Wahlkabinen, die passen ja auch gar nicht rein. Und trotzdem könnten sie wahlentscheidend sein. Jana Gent in Johannesburg, woran liegt das?
Ja, also wenn Elefanten wählen könnten, muss man sagen, bräuchte man natürlich ziemlich große Wahlkabinen und die würden eindeutig die Opposition in Botswana wählen. Da bin ich ziemlich sicher. Es ist wirklich ein riesengroßes Wahlkampfthema gewesen und wochenlang. Botswana hat das Jagdverbot für Elefanten offiziell aufgehoben und das ist natürlich ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Nicht nur international bei Naturschützern oder in Deutschland, wenn man das hört, sondern eben auch in Botswana selbst, weil da ein Riesenstadt-Land-Gefälle herrscht und die Landbevölkerung mega applaudiert bei einer solchen Entscheidung. Die Stadtbevölkerung sich aber dann natürlich riesengroße Sorgen macht um Arbeitsplätze. Also das hat wirklich so viele Facetten und Komponenten, dass man da durchaus verstehen kann, dass die Politik das in den Wahlkampf aufgenommen hat und dass darüber die Leute tatsächlich auch abgestimmt haben.
Warum hat sich Botswana damals entschieden, Elefanten so rigoros zu schützen? Kam das aus freien Stücken?
Das war tatsächlich eine freie Entscheidung, eine sehr bewusste. Also der damalige Präsident Ian Khama, der ist einfach ein überzeugter Umweltschützer. Das muss man wirklich sagen. 2014 war das, da haben die Elefantenjagd verboten aus verschiedenen Argumenten. Die haben das öffentlich wirklich immer so gerechtfertigt, dass sie sagen, sie seien gegen Trophäenjagd. Sie wollen ganz entschieden dagegen vorgehen, dass Wildtiere aufgezogen werden in umzäunten Gebieten. Sie haben sich für ein Ende des Elfenbeinhandels eingesetzt. Also das war eine ganz bewusste Entscheidung. Sie wollten auf Luxus-Safaris setzen in Botswana und das Land ist ja auch bekannt dafür, dass man dafür relativ viel Geld einfach sehr schöne Urlaube machen kann. Also es war ein überzeugter Umweltschützer, aber es hat sich in den Jahren danach einfach auch, wenn man das so sagen darf, unter den Elefanten rumgesprochen, weil in den ganzen Nachbarländern Elefanten gejagt werden durften und die sind dann wirklich aus allen Ländern eingewandert. Elefanten sind wirklich hochintelligente Tiere und in Angola sind sie auf Landminen getreten, in Sambia, in Simbabwe, in Namibia, da wurden sie gewildert, also sprich, Die haben ihre Bewegungen dann fortgesetzt nach Botswana, so als würden sie wissen, dass sie dort sicher sind. Und auf einmal wurden das innerhalb weniger Jahre extrem viele Elefanten. Botswana hat wirklich in ganz Afrika die größte Elefantenpopulation insgesamt. 130.000 Tiere leben da geschätzt und 3 bis 4% mehr werden es pro Jahr. Die pflanzen sich ja auch fort, die Elefanten, und es werden mehr. Und das setzt Botswana tatsächlich richtig zu, weil es einfach zu viele werden. Das Land hat 40% seiner Fläche unter Schutz gestellt, also wirklich einen Großteil der Fläche. Da dürfen die Elefanten friedlich leben. Aber, und das ist ein großes Problem in Botswana, die Nationalparks, die es gibt, die sind nicht durch Zäune abgetrennt. Das ist anders als in Südafrika zum Beispiel. Da sind keine schönen Grenzen drumherum, sodass die Menschen, die in der Nähe der Nationalparks leben, auch sicher leben könnten und ruhig leben könnten. Die Tiere wandern dort frei und das bedeutet jede Menge Ärger und also wirklich einen großen Mensch-Tier-Konflikt.
Jetzt gibt es so viele Elefanten. Ich kann mir vorstellen, für einen Farmer ist das überhaupt nicht lustig, eine Elefantenherde im Vorgarten zu haben.
Das ist tatsächlich so. So ein Elefant, der ist ein großes Tier. Und ich meine, man kennt das ja aus Deutschland. Ne? Da gibt es auch Diskussionen über Waschbären oder über Füchse, die sich dann so in die Vororte reintrauen und da in Mülltonnen graben oder vielleicht auch mal Essen klauen. Elefanten sind da schon ein bisschen aufwendiger und die sind ein bisschen größer und die richten auch einen anderen Schaden an, weil sie schwer sind. Die futtern eine ganze Menge. So ein Elefant, ein ausgewachsenes Tier, der frisst 250 Kilogramm am Tag. Und der freut sich auch total, wenn es nicht nur Gras ist oder Rinde oder Blätter. Der freut sich auch, wenn er mal Orangen vom Baum pflücken kann. Das ist für den totales Leckerli. Das ist quasi die Süßigkeit für Elefanten. Und natürlich, wenn ein Mensch was anbaut auf seinem Feld, dann ist das auch was sehr Leckeres für den Elefanten. Und der trampelt dann darüber, das muss man aus menschlicher Sicht so sagen. Der schält aber auch die Bäume. Also der schiebt seine Stoßzähne zwischen den Stamm und die Rinde und schält die dann ab, um die auch abzuschleifen und dann auch die Rinde zu fressen. Das ist für ihn ja auch was Leckeres. Und dadurch schadet er aber wiederum auch den Bäumen und der Vegetation. Also es ist wirklich ein langer Rattenschwanz, der da dran hängt. Die Menschen finden das überhaupt nicht gut. Und es gibt auch immer wieder so Vorfälle, das sind nicht viele, aber manchmal sind Elefanten dann aggressiv, weil die natürlich sich durch die Menschen in ihrem natürlichen Bewegungsraum auch gestört fühlen. Und dann gibt es Zwischenfälle, bei denen auch Menschen schon gestorben sind. Also die dann wirklich dramatische Folgen haben. Und das ist natürlich nicht schön.
In Asien, habe ich oft erlebt, gibt es ein ziemlich robustes Verhältnis zu Tieren. Tierwohl zählt nicht so viel. Wie ist das eigentlich in Afrika? Wie ist das Verhältnis zwischen Mensch und Elefant?
Also im Normalfall muss man sagen, sind sie halt da und die Afrikaner, also auch hier im südlichen Afrika speziell, die sind schon auch stolz auf ihre Wildtiere. Ne? Die wissen, dass das wirklich ganz entscheidende Faktoren sind, die in ihrem Breitengraden halt vorkommen, die leben. Sie wissen, sie müssen auch miteinander leben und die großen Tiere werden dann auch respektiert. Aber man muss das ja auch dazu sagen, die meisten Tiere leben halt in Nationalparks und in Ländern wie Botswana oder Sambia, da ist es so, dass die halt wirklich auch noch so über die Straßen laufen. Also man fährt auf einer öffentlichen Straße und dann kommt so ein Elefant oder ein Kudu oder irgendwas und rennt da halt einfach über die Straße oder schreitet gemächlich, ja, wenn man jetzt von Elefanten spricht. Also sprich, die können sich auch im normalen Land einfach so bewegen. Und wir kennen das aus Deutschland, da rennt dann mal nachts ein Reh über die Straße und man hat einen Wildschaden. Wenn man einen Wildschaden mit einem Elefanten hätte, wäre das nochmal etwas krasser, würde ich sagen. Ja. Einfach weil das Tier größer ist und das kann in Botswana tatsächlich passieren. Ja. Und das heißt, die Menschen, die wissen, dass die Tiere da leben und sie respektieren sie eigentlich auch, aber sobald die Tiere näher rankommen an den menschlichen Bereich, dann werden sie quasi auch als Gefahr und als Schädlinge angesehen und dann werden sie bekämpft und da sind dann die Afrikaner auch nicht wirklich zimperlich.
Du warst ja auch in einem Elephant Sanctuary in Südafrika. Wir hören mal rein in ein Stück.
Wenn man das in der Wildnis hört, dann sollte man sich besser ganz schnell aus dem Staub machen. Denn das bedeutet Ärger. Im Elephant Sanctuary allerdings muss man sich da keine Sorgen machen, denn hier sind die Elefanten an Menschen gewöhnt. Und das sogar so sehr, dass sie Nähe zulassen. Man kann sie anfassen, füttern, bürsten. Ein einmaliges Erlebnis, sagt diese Südafrikanerin. Auch für uns, die wir hier leben, ist es beeindruckend. Man denkt ja gar nicht, dass man einem wilden Tier so nah sein kann. Das ist großartig. Und ich glaube, man betrachtet Natur danach einfach anders. Man steht auf roter, staubiger Erde. Im Hintergrund die Machalisberge und dazwischen ein Elefant. 4 Meter groß, 7000 Kilo schwer. Auge in Auge mit einem gewaltigen Tier.
In Botswana sollen Elefanten in Zukunft wieder gejagt werden dürfen und darüber spreche ich mit Jana Gent in Johannesburg. Wie wollen die denn die Elefantenpopulation langfristig wieder in den Griff bekommen?
Das ist total umstritten. Auch in Botswana ist das umstritten. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Also in Südafrika zum Beispiel, da sind die Tiere ja auch auf fortschreitendem Weg. Also die sind in ihren Nationalparks. In Südafrika gibt es aber auch gute Zäune um die Nationalparks. Das heißt, das Wildererrisiko ist deutlich geringer als in anderen Ländern. Und die Elefanten vermehren sich einfach gut. Und da gibt es zum Beispiel den Ansatz, quasi den Elefanten eine Pille zu verabreichen. Also das funktioniert nicht so wie beim Menschen. Da wird gespritzt. Also es ist quasi so hormonell. Und das verhindert dann einfach, dass Elefanten sich fortpflanzen können, dass sich so ein Spermium an der Eizelle der Elefantenkuh andocken kann überhaupt. Und das ist auch nur temporär. Das muss man regelmäßig wieder neu machen, weil das nur so ein bisschen länger als ein Jahr überhaupt hält. Das funktioniert dann sehr viel sanfter, aber auch das muss gemacht werden in Südafrika, weil sonst es viel zu viele Elefanten in den wirklich räumlich begrenzten Nationalparks geben würde. Und das ein Ungleichgewicht von einer bestimmten Spezies ist immer schlecht für das Ökosystem. Aber in Botswana selbst, da ist natürlich auch die Diskussion eine heftige. Abschießen, ja, klingt rigide und funktioniert wahrscheinlich auch nicht wirklich so gut. 400 Tiere, das ist die Zahl, die klar definiert wurde von der Regierung. 400 Tiere pro Jahr dürfen abgeschossen werden. Und der Präsident, der eben noch Präsident ist, sagt, das soll so funktionieren. Ja, 400 Tiere werden da rausgenommen aus dem Ökosystem, aber weil Elefanten eben kluge Tiere sind, werden die anderen in die Flucht gejagt. So dass er sagt, und das ist die Theorie, die er von manchen Umweltschützern bestätigt sieht, dass die anderen Tiere dann vielleicht wieder abwandern und zurückwandern in die anderen Länder, in die Nachbarländer, aus denen sie ursprünglich gekommen sind. Aber es gibt eben auch genug Leute, die das bezweifeln.
Der Wolf oder die Nandus hierzulande, die Kängurus in Australien, jedes Land hat seine eigenen Probleme beim Miteinander von Mensch und Tier. Ich frage mich, können wir was lernen aus Afrika vom guten Umgang mit Tieren und einem nachhaltigen Artenschutz?
Also ich glaube, ganz generell muss man unterm Strich sagen, in Afrika ist das wie überall sonst wahrscheinlich auch, es geht um Interessen. Die spielen einfach eine Rolle. Den Mensch-Tier-Konflikt, wenn es den gibt, den gewinnt ja in aller Regel der Mensch, weil der dann sagt, wir haben Waffen, wir können schießen. Aber, und das ist eben das große Bewusstsein im südlichen Afrika, Tiere kurbeln den Tourismus an. Ja, wenn man sie schützt und wenn es welche gibt, dann kommen Menschen aus anderen Teilen der Welt, die kommen auf Safari, die lassen Geld hier und das bedeutet Arbeitsplätze. Das bedeutet Arbeitsplätze in Botswana, auch in Südafrika, in allen Ländern drumherum. Wenn man das gescheit macht und wenn man die Tiere und ein gutes, nachhaltiges Ökosystem hat, dann sind die Touristen bereit, Geld hier zu lassen und das ist eine riesengroße Motivation für das friedliche und für das gute Miteinander von Tier und Mensch.
Vielen Dank, Jana Gent in Johannesburg. Zum Schluss noch einen Ausflug nach Japan. Die Japaner glauben ja, jedes Problem mit Technik lösen zu können. Und auch gegen zu viele Tiere, zum Beispiel gegen randalierende Wildschweine, haben sich japanische Wissenschaftler was ausgedacht. Einen Wolfsroboter. Der hat Infrarotsensoren, der kann heulen und knurren und die Augen fangen rot an zu leuchten. Geht, ne? Seit fast 100 Jahren ist der Wolf in Japan ausgestorben. Jetzt kommt er als Robo-Wolf zurück, aber ich bin mir nicht ganz sicher, will man so einen Wolf auf dem Feld haben? Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Weltspiegel-Podcast. Diesmal mit Christiane Justus und Philipp Abrisch.